Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu einer Sendung, in der wir ein wenig auf die aktuelle Situation wieder einmal schauen und auf das, was das für unseren Glauben, überhaupt für unsere Erfahrungen im Alltag heißt. Wir sind dazu verbunden mit Pater Hubert Lenz in Fallendar bei Koblenz. Dort haben wir ihn am Telefon. Ein Gruß nach Fallendar, Pater Lenz.
Ja, Herr Dornis, und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch meinerseits ein herzlicher Gruß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Pater Lenz aus den vergangenen Wochen, Tagen mit seiner Reihe zum Nachdenken um 17.15 Uhr, kleine Impulse, zehnminütig. Und heute nehmen wir uns im Vorfeld dieser Reihe ein bisschen mehr Zeit. Darf noch mal kurz etwas zur Person von Pater Hubert Lenz sagen. Er ist Palotiner in Fallendar an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule Professor und vor allem leitet er die Weginitiative Glaube hat Zukunft. Alles Nähere und alle Links dazu in den Details zu dieser Sendung. Pater Lenz, steigen wir direkt ein in das, was wir gerade aktuell erleben. Es überschlagen sich ja immer die Nachrichten und ja, in dieser außergewöhnlichen Situation machen wir besondere Erfahrungen. Das ist nicht zu leugnen. Wie geht es denn Ihnen? Was machen Sie oder wie erleben Sie die Erfahrungen, die derzeit gemacht werden?
Ja, ich erlebe das ganz, ganz vielfältig. Ich selbst bin ja in einer geistlichen Gemeinschaft, Ordensgemeinschaft, und wir dürfen miteinander jeden Tag Eucharistie feiern, haben Osternacht, Karfreitag und Donnerstag gefeiert, durften aber das nur unter uns tun. Und auch die Werktage vorher, es ist schon irgendwo privilegiert. Es ist darin auch eine Verpflichtung. Und ich bin froh, dass ich Kontakt mit einer ganzen Reihe von Menschen, jetzt hier von Mitarbeitenden, von Menschen, die jetzt auch so vor Ostern zum Gespräch kamen oder so, hatte, wo ich irgendwo etwas breiter mitbekam, wie es den Menschen so geht. Ich kriege mit, wie es meinen Mitbrüdern so geht, aber wie es den Menschen so geht. Und da habe ich den Eindruck, bei aller Negativität, was das Ganze so mit sich bringt, brauchen wir ja, glaube ich, gar nicht viel darüber sagen, das ist jedem bewusst, sowohl menschlich, persönlich wie auch kirchlich, gibt es auch mitten in diesen dunklen Dingen, in diesen Grenzerfahrungen, wo man spürt die Ohnmacht, gibt es auch ja beeindruckende gute Erfahrungen. Man ist ja auf sich selbst zurückgeworfen und da ja habe ich fast den Eindruck, als würde unser Menschsein in manchen Bereichen wie so eine Pflanze, die am Verdorren ist, ganz kräftig gegossen werden. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Da sind Menschen einfach neu und intensiver achtsam. Ist eine Riesenentschleunigung. Und mir haben mehrere Leute so gesagt, die Stille tut mir richtig gut. Das sagen mir auch Mitbrüder. Die Stille tut mir richtig gut. Und dann so eine Erfahrung, die man dann macht, Achtsamkeit, man ist dankbarer für das, was möglich ist und dankbarer auch, wo man so Menschen merkt, was, ja, aufmerksamer, der Kassiererin wird anders gedankt oder dem Postboten oder sonst wie, da ist man einfach achtsamer, dann spürt man, ja, helfen. Also eine Mitarbeiterin von uns erzählte, ihre Mutter würde immer klagen, dass sie, dass keiner sich um sie kümmert. Und jetzt merkt sie im Augenblick, wie viele nach ihr fragen und was helfen und sonst was. Und sagt, sie macht im Augenblick genau die gegenteilige Erfahrung. Und es ist ja so, dass diese Erfahrung des neuen Helfens, sage ich jetzt mal, der Zuneigung zueinander, der Fürsorge füreinander, das ist ja nicht nur eine Not, die jetzt, naja, muss man jetzt machen, gehört sich so, sondern ich glaube, da wird ja auch oft erfahren, und zwar sowohl von dem, dem geholfen wird, wie von dem, der hilft, helfen macht Freude. Also wo Menschen ganz neu spüren, da ist eine Mitmenschlichkeit, die einem erfüllt und die ja oft bei uns zu kurz kam. Man guckt einfach nur mal, das und das muss laufen und da muss ich jetzt hin und ich bin schon auf dem nächsten Sprung. Und dann plötzlich zu spüren, ja, da ist auch etwas anderes. eine Dimension des Menschseins, die ein Stück verdorrt ist, die irgendwie in diesen Wochen wie so mit der Kanne gegossen wird, mit der Gießkanne. Das ist so meine Sache und die Tatsache, man nimmt sich für manches mehr Zeit. Hat Zeit, mal was zu lesen, hat Zeit zu Gesprächen, zu allen möglichen Dingen. Also heute erzählt eine Mitarbeiterin, ja, sie war am Ostersonntag dann einen langen Spaziergang mit ihrem Mann gemacht. Sie alleine. Und das war nicht das erste Mal in den letzten Wochen. Das sind einfach so schöne Dinge, wo man denkt, ah ja, gut, gut. Also das ist ein Geschenk mit in dieser Not, die ich gar nicht irgendwie verharmlosen möchte. Aber vielleicht ist es so, dass wir mehr merken, unsere eigene Begrenztheit, unsere Verletzbarkeit und Bedürftigkeit und dass wir da anders miteinander umgehen und das tut uns Menschen gut. Das ist so jetzt einfach mal auf den mitmenschlichen Bereich. Und wenn Sie fragen, was das sind so die Erfahrungen, ich bin ganz baff gewesen über die Erfahrungen, die mir Menschen erzählen, die sie jetzt die Tage, die letzte Woche nicht im Gottesdienst teilnehmen konnten, die also vielleicht über Internet oder Fernsehen hier oder dort mitgefeiert haben oder auch sehr intensiv mitgefeiert haben. Aber ich habe da ganz, ganz viel Gutes gehört. Jemand schrieb mir eine Mail, es war anders, aber in mir ist die Sehnsucht stärker geworden. Dachte ich, das ist schon mal was. Ich habe noch eine ganz andere Dimension. Ich bin in einer Bibelgruppe, wo eine bei uns immer nur elektronisch zugeschaltet ist, seit 2 Jahren, seitdem sie so krank ist, dass sie überhaupt gar nicht mehr teilnehmen kann, weil es gesundheitlich nicht geht. Aber die ist immer froh, wenn sie dabei sein kann. Und die hat gestern erzählt, wir hatten gestern Abend wieder Telefonkonferenz als Bibelteilen, da hat die erzählt, ja, das ist ja für mich der Alltag. Das ist ja das Normale, dass ich nicht zum Gottesdienst kann. Und ihr war es eine Riesenhilfe geworden, als sie vor längerer Zeit, als sie merkte, es geht nicht mehr, das sind schon mehr als 2 Jahre her, dass sie sich dazu entschieden hat und das akzeptiere ich jetzt. Dass dann das für sie war und wo da eigentlich etwas kommt, nicht, wir sprechen oft von geistlicher Kommunion, da kommt etwas ganz anderes noch rein. Das Tiefere als die Liturgie und auch als die Sakramente, sagt die Kirche, ist das Ursakrament. Das ist Jesus Christus, meine Beziehung zu ihm. Und darauf aufbauend das Grundsakrament, die Gemeinschaft des Glaubens, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bis hin zur großen Kirche. Und viele haben jetzt ja gespürt, einerseits das Fehlen der anderen, andererseits also ganz, ganz viele ja, beeindruckende Formen, was mir so erzählt wurde, wie Menschen versuchten zu zweit, zu dritt, zu viert in ihrer Familie und sonst wie, was manchmal geht und manchmal nicht geht, weil Partner oder Kinder einfach da nicht mitziehen. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Aber wie da auch Dinge positiv praktiziert wurden und das hat mich schon berührt, wo ich denke, das haben wir, die wir, jetzt sage ich mal schön, Gottesdienst hatten, klösterlich, alles in Ordnung, mit entsprechendem Abstand, aber haben wir nichts erfahren in diesen heiligen Tagen von Palmsonntag bis Ostern. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da haben andere vielleicht mal ganz neu von innen her den Glauben in seiner, in seiner Tiefe, mit seiner Sehnsucht, mit der Kreativität entdeckt. Also nicht, dass ich sage, das soll jetzt immer so sein, aber wo ich sage, mitten in dieser Dunkelheit gab es da auch Lichtpunkte.
sagt Pater Hubert Lenz in dieser Sendung. Pater Hubert Lenz aus Fallendar bei Koblenz, in der wir jetzt über die gegenwärtige Zeit mal sprechen, die Erfahrungen gerade aus unserem christlichen Bereich. Und in diesen Tagen, Pater Lenz, lernen wir manche Worte neu. Und da gibt es auch das Wort systemrelevant. Das haben wir jetzt in diesen Tagen, Wochen gelernt, dass es so etwas gibt wie eine Systemrelevanz. Könnte man an dieser Stelle fragen, wie sieht das denn in Sachen christlicher Glaube aus? Wie ist der denn? Ist der systemrelevant? Und wenn ja, wie?
Also da sprechen Sie einen ganz wunden Punkt an. Ich hatte in der Osternacht, hatte ich bei uns die Predigt, die Liturgie hatte jemand anderes, aber ich hatte die Predigt und habe darüber auch gesprochen. Für mich ist das, wie soll ich mich ausdrücken? Für mich ist es erschreckend und andererseits überhaupt nicht überraschend, dass gesellschaftlich gesehen der Glaube nicht als systemrelevant gilt. Also man sieht ja auch daran, an diesen beiden Gutachten, da von Nordrhein-Westfalen und da von diesem Gutachten Leopoldina, da kommt ja das Kirchliche mit einem halben Zeile vor. Es ist für diese ganzen Fragen nicht bedeutungslos und das sieht man auch in den Nachrichten oder in den, also insgesamt, aber auch, und das ist für mich die, ja, das ist schon erschreckend, auf das Thema systemrelevant sind wir von der Kirche her bisher relativ wenig eingegangen, dass man auch mal betonte, Leute, welche Bedeutung hat denn der Glaube für die Bewältigung solcher Krisen? Und das ist mir eine ganz zentrale Frage. Wenn wir da nicht positiv etwas zu sagen können, welche Schätze wir als Christen einbringen und vielleicht für uns neu bewusst machen müssen, dass wir da was einzubringen haben, ich sage jetzt mal ganz frech oder ganz erschrocken, dann können wir eigentlich mit dem Christentum einpacken. Wenn es keine Bedeutung hat in dieser Not, und zwar nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Gesellschaft. Also wenn man da nicht spürt, da ist etwas, was wir vielleicht zu wenig haben, denn bei früheren Katastrophen mit Pest und Cholera und sonst was, da hat Kirche, da haben Ordensgemeinschaften, Ordensgründungen, auch meine eigene Gemeinschaft in der Geschichte von Vinzenz Palotti spielte da die Pest im 19. Jahrhundert in Rom eine Rolle, hat immer irgendwo ein wichtiger Punkt gewesen, wie Menschen sich eingebracht haben, und zwar auf verschiedene Dinge, nicht nur durch das Helfen, das natürlich, aber auch durch andere Dinge, und da spürt man im Augenblick gar nichts von, dass da wir unseren Glauben als systemrelevant empfinden. Ich weiß nicht, ob wir länger bei dem Thema bleiben sollen, dann würde ich einfach mal ein bisschen so darstellen, was ich mir so im Laufe der Zeit da an Gedanken gemacht habe. Also ich sage jetzt mal, wo müssten Christen Anwalt sein? Und wo haben Christen Anwalt zu sein und können Christen Anwalt sein? Und sozusagen Anwalt, dass sie sagen, da gibt's noch was. Das Erste ist, wenn man guckt, wie die Krise bewältigt zu werden, ist das alles auf der Ebene Technik, Medizin, auf der Ebene Messen und Zählen. Wir Menschen sind aber nicht eindimensional. Unser Leben ist nicht eindimensional, sondern unser Leben ist mehr. Wir als Menschen sind mehr. Da gibt es die Psyche, da gibt es die Sinnfrage, da gibt es die Frage der Religion. Das gehört irgendwo zum Menschen dazu. Und das, was da passiert, wird ja von diesen Fragen oder berührt ja diese Fragen. Und das ist nicht zu lösen, dass ich jetzt sage, was sind die neuesten Zahlen und was ist da jetzt technisch zu machen und was medizinisch zu machen. Das ist alles gut und wichtig und wertvoll, damit wir uns da nicht missverstehen. Das ist ein ganz kostbarer Dienst und die Hilfsbereitschaft ist da massiv gefordert. Aber zu merken, Leben ist mehr. Und da kommt die Frage nach dem Sinn, da kommt die Frage, was gibt mir die Kraft, überhaupt Herausforderungen wie diese Herausforderung, von der ja am Anfang oft gesagt wurde, das ist der größte Einschnitt in der Gesellschaft seit Ende des Zweiten Weltkrieges, um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Ich glaube, dass da andere Punkte noch dazukommen. Also einmal, Leben ist nicht eindimensional, und dann geht das noch einen Schritt weiter. Irgendwo, wenn man nur das Leben eindimensional sieht, also nur Technik, Medizin, Messen, Zählen und wie schützen wir uns da jetzt vor, dann besteht ja ganz deutlich die Gefahr, dass man wie im Hamsterrad ist. Man kreist nur noch und kreist um sich selbst und das und was sind die neuesten Zahlen, und es treibt einen dann auch eine Angst, die verbreitet wird. Automatisch sind ja mit den Meldungen, wo es um Endlichkeit geht, wo es um Tod, Sterben, um Kampf ums Leben geht, da kommt man in ein Hamsterrad, da kommt man in eine Angst. Und jemand hat mal Religion bezeichnet als Unterbrechungskultur. Als die Fähigkeit, mal herauszutreten aus dem Sog, wo man total aufgeht. Nee, man kann total aufgehen im Fußball, man kann total aufgehen im Studium. Also jetzt, wenn ich meinen Berufssparte sehe, ich kann auch total aufgehen in irgendwelchen Dingen. Unterbrechungskultur. Und der christliche Glaube ist ja vielfältig Unterbrechung. Da gibt es neben den Werktagen den Sonntag. Also der Sonntag steht ja bei uns im Grundgesetz sogar drin, zur Erhebung des Geistes. Dass ich nicht irgendwo nur versklavt bin an die Arbeit, und in der Arbeit muss ich funktionieren und muss Leistungen bringen und Leistungen werden bezahlt. Das ist nur eine Dimension des Menschseins. Also einen Standpunkt außerhalb haben, Abstand nehmen können, raus aus dem dauernden Kreisverkehr, aus dem Unterbrechungskultur. Das ist ja das Wort Religio. Religio kommt ja von Rückbindung, oder heißt auf Deutsch Rückbindung aus dem Lateinischen, gegen dieses total versklavt sein in diesem Verkehr, in diesem internen Ablauf, plötzlich eine andere Dimension haben und Abstand zu sich selber gewinnen, Abstand zu dem, was da ist, gewinnen. Ich glaube, das hat jeder schon erlebt. Man hat irgendwo, es ist einem zu viel, und man macht eine Wanderung, steigt auf einen Berg vielleicht, und bekommt Abstand, und die Probleme da unten im Tal, meine Probleme, werden geringer. Oder ich sehe einen guten Film oder ich bete und ich merke, diese Probleme verlieren an Macht und an Drang und nehmen mich nicht mehr so total in Anspruch. Und dieses total vereinnahmt werden, das ist eine Riesennot heute, und ja, das, da hat Religion einen Beitrag zu leisten. In dieser Richtung weiter. Wir haben Endlichkeit zu bejahen. Wir machen ja die Erfahrung, die oft verdrängt wurde, aber heute die Erfahrung sehr massiv, wie begrenzt und endlich wir sind. Also das hat ja Dimensionen, die sonst nicht üblich sind. Dass Mediziner sagen, ich kann es nicht sagen. Wir kennen das Virus nicht richtig. Das ist ja nicht die übliche Art der Aussage eines Mediziners oder eines Professors. Dass einfach man auch spürt, wir sind machtlos gegenüber dem, was da abgeht, haben immer wieder neue Erfahrungen, die einen erschrecken. Und man spürt ja als Mensch auch, Sie, genau wie ich, wir sind endlich und sterblich. Und dieses ganze Thema Endlichkeit und Sterblichkeit, wir waren ja auch vor 3 Monaten endlich und sterblich, aber das wird neu öffentlich thematisiert. Aber was öffentlich nicht thematisiert wird, ist, wie werde ich eigentlich mit Endlichkeit und Sterblichkeit fertig? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist für mich ein totaler Beitrag von christlichem Glauben in die heutige Situation hinein. Ich kann im Glauben diese Situation, die für uns alle nicht einfach so aus dem Ärmel zu schütteln ist, das glaube ich keinem, wenn er sagt, alles kein Problem. Ich kann aus dem Glauben heraus, manchmal vielleicht nach einem Prozess, der schmerzlich ist. Ich habe ja in den Wochen vor Ostern darüber in diesen kurzen Besinnungen um 16:45 ein paar Mal gesprochen. Ich kann dazu Ja sagen. Also ich kann das, meine eigene Endlichkeit akzeptieren. Und jeder Psychologe wird Ihnen sagen, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich das akzeptiere, sonst brauche ich die Hälfte der Kraft, um mit der Endlichkeit zu kämpfen. Und dazu gehört auch der Punkt, den hat so ganz toll der Ministerpräsident Kretschmann von Baden-Württemberg gesagt, ich muss nicht fehlerlos sein. Also er hat so über sich als Ministerpräsident gesagt, man muss Entscheidungen fällen und weiß nicht, ob sie richtig sind. Auch da, ich kann nicht alles überblicken. Das ist ja auch nicht eine typische Aussage eines Politikers. Und dann sagte er in einem Spiegel-Interview sinngemäß, die Entscheidung kann verkehrt sein. Dann habe ich vielleicht als Amtsträger versagt. Aber vor Gott bin ich nach wie vor bejaht. Ich fand das eine ganz tolle Aussage. Er hat sich auch mehrfach vom Glauben her geäußert in der jetzigen Situation. Aber dass einfach dieses Diktat muss alles fehlerlos sein, muss alles funktionieren, dieses Diktat, dem muss ich entgehen. Da, also es ist wieder so ein Stück Unterbrechungskultur. Ich muss raus aus diesem Hamsterrad, du musst alles perfekt machen, darf nicht keine Fehler geben und so weiter. Es geht nicht. Und das geht für Ärzte nicht, das geht für Pfleger nicht, das gilt für die Ärzte, die hoffentlich nie entscheiden müssen, können die noch an die Maschinen oder ich habe nur 8 Beatmungsgeräte, aber 9 Bedürftige, was mache ich? Das ist einfach ein Stück, ja, unsere Situation. Und dann, es gibt ja Psychologen, die sagen, Gebet ist auf jeden Fall etwas Wertvolles. Ob das jetzt ein Gegenüber ist, zu dem man betet, oder ob es ein Selbstgespräch ist, es schenkt auf jeden Fall Ruhe, es gibt Abstand, das Gebet gibt Abstand und es schenkt Kraft zur Bejahung. Ich persönlich glaube, dass ich mit einem Gegenüber spreche, also sind keine Selbstgespräche, sondern es ist wirklich in Kontakt treten zu dem, der über allem steht und der mir einen Abstand nehmen wirklich ermöglicht. Und da ist für mich das Gebet von ganz großer Bedeutung. Es schenkt ein Stück Frieden. Also ich muss nicht um diese Dinge dauernd kreisen. Es schenkt Kraft für Dinge, die ich vielleicht anzupacken habe. Das Frieden ist auch so ein Stück, es schenkt so etwas Erfüllung, weil man nicht total ausgeliefert ist an die unguten Erfahrungen und auch eine gesunde Demut. Eine gesunde Demut, wo man sagt, ja, bin nur ein Mensch, bin nur Geschöpf, ich bin nicht oben drüber stehend. Also das sind Erfahrungen, die ich denke, wertvoll. Und dazu gehört dann eben umgekehrt, wenn ich Endlichkeit sehe, Dankbarkeit, die Fähigkeit zur Bejahung und das, was mir echt Hoffnung schenkt. Das haben wir jetzt ja Ostern gefeiert. Es gibt in dem Karfreitag die Hoffnung, das war noch nicht das Ende. Es gibt mitten in dem Corona, mitten in der Epidemie die Hoffnung, das ist noch nicht das Ende und das ist nicht alles. Es gibt mehr und es gibt Größeres und anderes. Und schließlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, und das wird mir ehrlich gesagt von uns Priestern, Bischöfen zu wenig verkündet, der Glaube ermöglicht mir auch, wenn ich spüre, ich habe nichts mehr in der Hand, an dem ich mich festhalten kann. Und wir alle haben ja die Sehnsucht, uns irgendwo festzuhalten. Und das wird ja irgendwo erschüttert. Gibt der Glaube mir die Kraft, lädt mich ein. Das ist nicht etwas so, ich mache das und dann ist es fertig, ein Schalter umgelegt, sondern das ist auch ein Prozess. Aber Gott, ich vertraue mich dir ganz an. Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, das ist bedeutsam, das ist systemrelevant für unser Leben miteinander, wenn es Menschen gibt, die Abstand nehmen können. Ich fand ganz am Anfang, ja, toll, eine Journalistin fragte in den Nachrichten den Finanzminister, Vizekanzler, wie es ihm denn persönlich geht. Und er sagte mulmig. Das ist ja ganz ehrlich gewesen und da kann man jetzt in der Nachrichtensendung nicht weiterfragen, was meinen Sie da konkret? Aber ich spüre wahnsinnig meine Begrenztheit und wir sind zwar jetzt hochaktiv, aber mulmig. Und dass ich dann sagen kann, ich habe einen Punkt, der absolut ist, bei dem ich mich festmachen kann. Das ist, finde ich, grandios. Und dass eigentlich so aus dem Glauben eine freiende Kraft kommt zu dieser Hingabe an dich, Gott. Und die ist sofort verbunden. Nicht? Ein Philosoph sagte früher mal, Gott lieben heißt mit Gott den Menschen lieben. Also Hingabe an Gott ist Bejahung von Mensch und Welt. Also nicht Flucht aus der Welt, sondern ein Stück Abstand, damit ich in innerer Freiheit Mensch und Mitmensch etwas mehr bejahen kann. Das ist ja nicht so, ich hab's oder ich hab's nicht, sondern etwas mehr bejahen kann. Und das ist schon eine Dimension, die mir ehrlich gesagt zu wenig thematisiert wurden. Die wurden auch thematisiert, aber im Verhältnis zu wenig und dass wir auch stolz auftreten und sagen, Leute, stolz im guten Sinne, jetzt nicht im eingebildeten Stolz, ich habe da etwas, wo der Glaube systemrelevant ist und dass wir uns da nicht unterkriegen lassen und sagen, ganz bescheiden und wir haben da etwas einzubringen in die Bewältigung einer solchen Not. Und da gehört letztlich auch dazu, wir dürfen Gott ja auch bitten. Gebiete du dieser ganzen Situation Einhalt und schütze uns. Da darf ich auch drum beten. Und ich glaube auch, dass solch ein Gebet nicht ins Leere geht. Dass es nicht nur irgendwie ein Wunsch ist, sondern da gibt es ja auch immer wieder beeindruckende Beispiele, was Bittgebet bewirken kann. Also das ist für mich so einfach ein ganz große Sendung, die wir als Christen haben. Wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, Kirche, Christen sind Anwalt des größeren Ganzen. Anwalt dessen, dass es mehr gibt. Und der größere Ganze ist, der Mensch ist nicht nur biologisch, physisch, sondern der Mensch ist mehr, der hat eine unsterbliche Seele. Der Mensch hat die Frage nach Sinn. Der Mensch hat die Frage, was trägt mich im Leben? Der Mensch hat die Erfahrung von Angst, mit der man ja nicht einfach fertig wird. Also Anwalt, es gibt mehr im Menschen als nur das, was man messen und zählen kann. Es gibt mehr als der Mensch selbst, sondern es gibt den Mitmenschen und die Erfahrung von Bedürftigkeit ist ja gerade die Chance, dass man einander hilft. Wir sind aufeinander angewiesen und zum größeren Ganzen gehört die Schöpfung dazu. Am Karfreitag habe ich mir den Papstfilm Ein Mann seines Wortes angeguckt. Der war, ich glaube im ZDF, bin aber jetzt nicht ganz sicher, war im ZDF gekommen und hat dann eine Woche in der Mediathek gestanden. Ich glaube, er ist noch drin. Und dieser Film drückt ja beeindruckend aus, so dieser ganze Kampf unseres jetzigen Papstes bezüglich Umwelt, bezüglich wie Menschen mit Menschen umgehen und die Flüchtlinge und die Hunger und Elend in der Welt, wo er ja wirklich intensiv das immer verbalisiert. Anwalt, es gibt ein größeres Ganzes. Also es gibt auch die anderen Länder. Es gibt ja nun Länder, die mit Corona infiziert sind. Möge Gott verhüten, dass das sich dramatisch ausbreitet. Afrika, Asien, die überhaupt nicht mit unseren Möglichkeiten sich helfen können, wo man einfach nur sagen kann, Und ich glaube, es ist Aufgabe des Christen, immer zu sagen, es gibt mehr. Der Mensch ist mehr als, der Mensch ist mehr als Messen und Zählen und seine Natur. Der Mensch ist mehr im Sinne, wir sind eine menschliche Gemeinschaft. Und der Mensch ist mehr die ganze Schöpfung und was alles so dazugehört. Und das ist, ich glaube, das ist für uns als Christen wirklich eine Sendung, da darauf Wert zu legen.
Diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Pater Hubert Lenz aus Fallendar bei Koblenz von der Weginitiative Glaube hat Zukunft mit einigen Gedanken zur, in Anführungszeichen, Systemrelevanz des Glaubens in diesen Zeiten. Wir haben also eine Sendung. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur Mut dazu. Das Ganze kann man natürlich nachhören in unserer Mediathek. Und wenn Sie dann schon bei unserem Online-Auftritt sind, entweder in der Radio Horeb App oder auf horeb.org, dann schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einige interessante Links, unter anderem eben auch zur Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallendar bei Koblenz. Und bleiben Sie jetzt vor allem dran. Es gibt natürlich auch gleich um 17.15 Uhr eine weitere Folge in der Reihe zum Nachdenken mit Pater Hubert Lenz. Und da können Sie auch gleich in die Mediathek auch schauen, in diese Reihe, die wir in der Fastenzeit gestartet haben und die jetzt in der Osteroktav ausklingt. Da kann man das auch nochmal alles nachhören. Eine herzliche Empfehlung. Danke, Pater Lenz, für diesen Moment und für diese Sendung. Viele Grüße nach Fallendar. Vielleicht haben Sie noch ein Schlusswort für uns zum Ausklang dieser Sendung.
Ich habe noch zwei Gedanken. Und zwar das eine ist, ich fand die Ansprache des Bundespräsidenten am Karsamstagabend toll, weil er sehr engagiert so auch gesagt hat, wir stehen an einer Wegscheide zwischen Egoismus und Solidarität. Und der Papst hat das ja sinngemäß schon gesagt bei diesem hoch beeindruckenden Gebet auf dem Petersplatz. Also das war für mich der Höhepunkt der letzten Wochen, das zu erleben. Ein Mitbruder von mir hat gesagt, der wohnt alleine, der hat im Zimmer vor dem Fernseher gekniet und geweint. Also als seine Segen kam, gekniet. So ergriffen war er von dem Ganzen. Und der Papst hat ja auch sehr stark gesagt, wir brauchen Veränderung. Es muss sich da etwas Grundlegendes verändern. Wir können nicht einfach in die alte Normalität zurück. Und dann hat, denke ich, der Papst kann es sagen und wir dürfen es auch sagen, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir eine Veränderung? Und ich glaube, es gibt nicht einfach das Zurück zur alten Normalität. Der Glaube nimmt uns nicht unseren Egoismus, aber er kann ihn mäßigen. Er nimmt nicht unseren Ellbogen, unsere Angst, unsere Gier, aber er kann es mäßigen. Und das ist nicht einfach weg, aber es bestimmt uns oder dies selbst durchsetzen wollen oder auch unsere Verletzte, unsere vielfältige Verletztheit, die dann sich ungut auswirkt. Und ich glaube, es ist für uns als Christen eine Herausforderung, ist das eigentlich lebendig genug, dass es sozusagen diesen Praxischeck bewältigt? Und ist es lebendig genug, dass wir wirklich sagen können, Leute, habt Mut, wir können etwas verändern. Denn wir spüren ja im Augenblick, dass Veränderung auch Gutes hat. Diese Entschleunigung hat vieles Gute. Heißt es jetzt zurück zur Normalität? Alles beginnt wieder wie vorher. Das beginnt schon deshalb nicht wie vorher, weil es finanziell ganz, ganz andere Ausgangslagen sind. Aber ich glaube, es braucht eine andere Art von Normalität, eine neue Normalität. Und wir sollten irgendwo so ein Stück beitragen. Ja, Verhaltensänderung ist möglich, denn die Gefahr ist riesig, dass man ja unheimlich schnell wieder ins alte Fahrwasser kommt. Das kennt jeder. Also es gibt ja so einen netten Witz, wo der Pfarrer in Exerzitien war und in den Exerzitien hat er sich viel vorgenommen, was er jetzt ändern will, und dann wollte er auch seiner Gemeinde, das war so ein Dorf, hat ein Kreuz auf dem Friedhof, der um die Kirche war, aufgerichtet, da stand drin, hier liegt der alte Mensch eures Pfarrers. Und er wollte damit ausdrücken, ich will jetzt neu anfangen. Und nächste Woche guckt er und sieht, da hat eben unten drunter jemand geschrieben, Resurrexit tertia die, also auferstanden am dritten Tage. Das ist die Realität, dass ganz schnell sich bei uns auch wieder das Alte durchsetzt, meldet, zu Wort kommen will. Da ist keiner von uns gegen gefeit, ob Papst oder Kind. Aber Mut machen zur Verhaltensänderung und Mut machen, dass wir dazu eine Kraft haben, eine Hoffnung haben, auch nicht die unser Leben nicht nur ein Sein zum Tode ist. Vielleicht tue ich einfach am Ende ein kleines Gebet sprechen, dass das in diesen ganzen Wochen wirklich geschieht, die Veränderung der Krankheit, diese Ausbreitung. Da bete ich immer wieder drum, dass Gott dem Einhalt gebietet und die Veränderung in unserer Lebenskultur. Herr Jesus Christus, du hast am Anfang deines Auftretens gesagt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an die frohe Botschaft. Wir wollen dich bitten, dass du uns Kraft gibst zu dieser Umkehr. Wir wollen dich bitten, dass du auch all das, was uns heute so bedrängt, dass du dem wirklich Einhalt gebietest. Dein Ostersieg, die Kraft von Ostern ist größer als diese Nöte. Und wir danken dir, dass du uns eigentlich durch deine Menschwerdung bis hin zum Kreuz Mut gemacht hast. Du hast dich ganz rein begeben, aber du bist nicht aufgegangen, sondern auferstanden. Und lass uns an die Kraft diese österliche Kraft glauben und lass es auch Auswirkungen haben auf unser Leben. Amen.